Selma Lagerlöf berichtet uns von der wundersamen Reise des Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Nils lernt heute eine neue Landschaft kennen. Dabei hört und erlebt er die Sage von einem wunderschönen Garten und seinem dorthin verbannten Gärtner. Es ist Sonntag, der 24. April. Am nächsten Tage flogen die wilden Gänse nordwärts über Sörmland. Der Junge saß da und sah auf die Gegend hinab und dachte bei sich, sie gleiche keiner der Gegenden, die er bisher gesehen hatte. Da waren keine große Ebenen wie in Schonen und Ostgutland und keine große zusammenhängende Wälder wie in Smaaland. Aber da war eine Mischung von allem Möglichen. Hier haben sie einen großen See und einen großen Elf und einen großen Wald und einen großen Berg genommen, alles kurz und klein gehackt und dann zusammengemischt und bunt durcheinander auf die Erde ausgebreitet, dachte der Junge. Denn er sah nichts weiter als kleine Täler und kleine Seen und kleine Berge und kleine Wälder. Nichts durfte sich so recht ausbreiten. Sobald eine Ebene im Begriff war, groß zu wachsen, kam ein Hügel und stellte sich ihr in den Weg. Und wenn der Hügel zu einem Gipfel sich erheben wollte, so begann die Ebene von neuem. Sobald ein See so groß wurde, dass es noch was aussah, wurde er zu einem Bach eingegrenzt. Und auch der Bach durfte nicht lange laufen, ehe er sich zu einem See erweiterte. Die Wildgänse flogen so nahe an der Küste entlang, dass der Junge über das Meer hinaussehen konnte. Und er hatte bemerkt, dass es auch dem Meer nicht gestattet war, seine große Fläche auszubreiten, sondern dass es von einer Menge von Inseln unterbrochen wurde. Und die Inseln wurden auch nicht groß, ehe das Meer wieder in seine Rechte eintrat. Es war ein beständiges Wechseln. Nadelwald wechselte mit Laubholz, Felder mit Mooren und Herrenhöfe mit kleinen Häuslerwohnungen. Es waren gar keine Menschen draußen auf den Feldern bei der Arbeit. Stattdessen gingen sie auf Wegen und Stegen. Die kamen aus den kleinen Waldhäuschen am Abhang des Kolmort heraus, in schwarzen Kleidern, mit Gesangbuch und Taschentuch in der Hand. »Es ist wohl heute Sonntag«, dachte der Junge und saß da und sah auf die Kirchgänger hinab. An einer Stelle sah er ein Brautpaar, das mit großem Gefolge zur Kirche fuhr, und an einer anderen Stelle kam ein Leichenzug langsam den Weg entlang gefahren. Er sah große, herrschaftliche Kutschen und kleine Bauernkarren, und er sah Boote draußen auf dem See, alle auf dem Weg zur Kirche. Der Junge flog über die Björkviker Kirche und über Bettna und Blaksta und Wotsbro und darauf aufs Köldinge und Floda zu. Überall hörte er die Glocken läuten. Es klang wirklich wunderschön oben in der Luft. Es war, als sei die ganze klare Luft zu Klängen und Tönen geworden. »Eines ist wenigstens sicher«, sagte der Junge, »dass überall hier im Lande, wohin ich komme, stets Kirchen mit läutenden Glocken sein werden.« Und es überkam ihn ein Gefühl der Geborgenheit bei dem Gedanken, denn obwohl er nun in einer anderen Welt lebte, war es doch, als könne er sich nicht verirren, solange die tiefen Stimmen der Kirchenglocken ihn zurückzurufen vermochten. Sie waren eine gute Strecke über Sörmland landeinwärts geflogen, als der Junge einen dunklen Fleck gewahrte, der sich unten auf der Erde bewegte. Zuerst glaubte er, es sei ein Hund, und er hätte wohl nicht weiter darauf geachtet, wenn er nicht bemerkt hätte, dass der sich bemühte, denselben Kurs zu halten wie sie. Er stürzte über das offene Land und durch die kleinen Wälder, sprang über Gräben, setzte über Hecken und ließ sich durch nichts zurückhalten. »Es scheint fast, als wenn Reineke Fuchs wieder sein Spiel treibt«, sagte der Junge, »aber wir werden ihm schon entkommen.« Gleich darauf steigerten die Wildgänse ihren Flug zu der stärksten Schnelligkeit, zu der sie überhaupt imstande waren, und hielten damit an, solange der Fuchs sichtbar war. Als er sie nicht mehr sehen konnte, machten sie kehrt und flogen in einem großen Bogen gen Westen und Süden, fast als sei es ihre Absicht, wieder nach Ostgotland zurückzufliegen. »Es ist wohl Reineke gewesen«, dachte der Junge, »da Akka so abbiegt und einen anderen Weg einschlägt.« Am Abend dieses Tages flogen die Wildgänse über einem alten sörmländischen Gut, das Store Julu heißt. Das große weiße Schloss lag da, mit einem Park aus Laubbäumen hinter sich und dem Store Julesee mit seinen vorspringenden Landzungen und hügeligen Ufern vor sich. Es sah altmodisch und traulich aus, und dem Jungen wurde ganz schwer ums Herz, als sie über den Hof flogen und er daran dachte, wie es sein würde, nach beendeter Tagesreise so auf einen Hof zu kommen, statt in einem seichten Moor oder auf einer kalten Eisfläche abgesetzt zu werden. Aber davon konnte natürlich keine Rede sein. Die Wildgänse ließen sich hingegen ein Stück nördlich von dem Schloss auf einer Waldwiese nieder, die so von Wasser überschwemmt war, dass nur hier und da einige Grasbüschel hervorragten. Es war dies so ungefähr das elendeste Nachtlager, das der Junge auf der ganzen Reise gehabt hatte. Er blieb auf dem Rücken der Gans sitzen und wusste nicht recht, wie er sich einrichten sollte. Dann begann er, von einem Grasbüschel auf den anderen zu hüpfen, in langen Sprüngen, bis er festen Grund unter den Füßen hatte, und dann lief er schnell nach der Seite, wo das alte Schloss lag. Nun traf es sich so, dass in einem Schloss, das zur Store Dule gehörte, gerade an diesem Abend einige Menschen um den Feuerherd beisammen saßen und plauderten. Sie hatten über die Predigt gesprochen und über die Frühjahrsbestellung und das Wetter, und als der Unterhaltungsstoff auszugehen drohte, baten sie eine alte Frau, die Mutter des Häuslers, ihnen Gespenstergeschichten zu erzählen. Nun ist es eine bekannte Sache, dass es nirgends in Schweden einen solchen Reichtum an Schlössern und an Gespenstergeschichten gibt wie in Sörmland. Die Alte hatte in ihrer Jugend auf vielen großen Gütern gedient, und sie wusste Bescheid von so mancherlei wunderlichen Dingen, dass sie bis an den lichten Morgen hätte erzählen können. Sie erzählte so gut und so glaubwürdig, dass ihre Zuhörer nahe daran waren, alles zu glauben. Sie zuckten förmlich zusammen, als die Alte ein paar Mal in ihrer Erzählung innehielt und fragte, ob sie nichts puzzeln hörten. »Könnt ihr denn nicht hören, dass hier etwas herumschleicht?« sagte sie. Aber die anderen konnten nichts hören. Als die alte Frau Geschichten aus Eriksberg und Wibiholm und Julita und Langmannsö und aus vielen anderen Häusern erzählt hatte, fragte einer, ob sich nicht nie etwas ergleichen auf Store Julie zugetragen habe. »Ja, davon ist auch allerlei zu erzählen«, sagte die Alte. »Und da wollten sie denn alle die Sagen hören, die sich auf ihrem eigenen Schloss abgespielt hatten?« Und so erzählte denn die Alte, dass einstmals ein Schloss nördlich von Store Julie auf einem Hügel gelegen haben sollte, wo jetzt nichts weiter war als Wald. Und zu dem Schloss gehörte ein wunderschöner Garten. Da geschah es einmal, dass einer, der Herr Karl hieß und der zu jenen Zeiten über ganz Hörmland regierte, nach dem Schloss kam. Als er gegessen und getrunken hatte, ging er in den Garten hinaus und stand lange da und sah über den Store Dieu le See mit seinen schönen Ufern hin. Und wie er so dastand und sich über das freute, was er sah, und bei sich dachte, ein schöneres Land als Sörmland gebe es doch nicht auf der Welt. Da hörte er jemand hinter sich tief seufzen. Er wandte sich um und sah einen alten Tagelöhner, der über seinen Spaten gebeugt stand. »Bist du es, der da so seufzt?« fragte Herr Karl. »Was hast du nur zu seufzen?« »Ich soll wohl seufzen, dass ich hier Tag aus, Tag ein arbeiten muss«, antwortete der Tagelöhner. Aber Herr Karl hatte einen heftigen Sinn und konnte es nicht leiden, wenn Leute klagten. »Hast du keinen weiteren Grund zur Klage?« rief er. »Ich sage dir, ich würde zufrieden sein, wenn ich mein Leben lang in Sörmlands Erde graben könnte.« »Möge es euer Gnaden gehen, wie ihr wünscht«, entgegnete der Tagelöhner. Später aber sagte man, Herr Karl habe, als er tot war, wegen dieser Worte keine Ruhe in seinem Grabe gefunden, sondern er sei jede Nacht nach Störe Dülieu gekommen und habe in seinem Garten gegraben. Ja, jetzt ist da ja weder Schloss noch ein Garten mehr. Da, wo es einstmals gelegen ist, da ist nur ganz gewöhnlicher Waldhügel. Aber es kann wohl geschehen, dass wer in einer dunklen Nacht durch den Wald geht, den Garten erblickt. Hier hielt die Alte inne und sah aufmerksam nach einer dunklen Ecke hinüber. »Rührte sich da nicht eben etwas?« fragte sie. »Bewahre, Mutter, erzählt nur weiter«, sagte die Schwiegertochter. »Ich sah gestern, dass die Mäuse da in der Ecke ein großes Loch genagt haben, aber ich hatte so viel anderes zu tun, dass ich vergaß, es zuzustopfen. Erzählt ihr nur, ob jemand den Garten gesehen hat.« »Ja«, sagte die Alte, »ihr müsst wissen, dass mein eigener Vater ihn einmal gesehen hat. In einer Sommernacht kam er durch den Wald gegangen und sah plötzlich neben sich eine hohe Gartenmauer, und über der Mauer konnte er die herrlichsten Bäume erkennen. Die waren so voller Blüten und Früchte, dass die Zweige tief über die Mauer herabhingen. Mein Vater ging ganz still näher heran und konnte nicht begreifen, woher der Garten gekommen war. Da tat sich plötzlich ein Tor in der Mauer auf, und ein Gärtner kam heraus und fragte meinen Vater, ob er seinen Garten nicht sehen wollte. Der Mann hatte einen Spaten in der Hand und er trug eine große Schürze, so wie andere Gärtner. Und Vater wollte gerade mit ihm gehen, als er einen Blick auf sein Gesicht warf. Im selben Augenblick erkannte mein Vater die spitze Stirnlocke und den Spitzbart. Es war leibhaftig Herr Karl, so wie mein Vater ihn auf den Bildern abgebildet gesehen hatte, die in allen Schlössern hingen, wo Vater... Hier wurde die Geschichte von neuem unterbrochen. Jetzt war es ein Scheit Holz, das sprühte, so dass Funken und glühende Kohlen auf den Fußboden flogen. Einen Augenblick wurde es hell in all den dunklen Ecken der Stube, und die Alte glaubte, einen Schimmer von einem Wicht gesehen zu haben, der neben dem Mauseloch saß und die Geschichte lauschte, sich jetzt aber beeilte, davonzukommen. Die Schwiegertochter holte Besen und Aufnehmer und fegte die glühenden Kohlen zusammen und setzte sich wieder hin. »Erzähl doch weiter, Mutter«, sagte sie. Aber die Alte wollte nicht. »Jetzt mag es genug sein für heute Abend«, sagte sie. Und ihre Stimme klang so sonderbar. Die anderen fuhren fort, sie zu bitten. Aber die Schwiegertochter sah, dass die Alte blass geworden war und dass ihre Hände zitterten. »Nein, jetzt ist Mutter müde und muss zu Bett«, sagte sie. Bald darauf kam der Junge wieder in den Wald zu den Wildgänsen zurück. Er nagte an einer Moorrübe, die er vor dem Keller aufgelesen hatte, und fand, dass er eine herrliche Abendmahlzeit bekommen hatte. Er war so froh, dass er mehrere Stunden in der warmen Stube hatte sitzen können. »Hätte ich jetzt nur ein gutes Nachtquartier«, dachte er. Da fiel ihm ein, dass er nichts Besseres tun könne, als ein Nachtlager in einer der buschigen Tannen zu suchen, die am Wege stand. Er schwang sich auf den Baum hinauf, flocht ein paar Zweige zusammen, so dass er ein Bett darin hatte, in dem er liegen konnte. Da lag er eine Weile und dachte an all das, was er in den Bauernhäusern gehört hatte, und vor allem von diesem Herrn Karl, der, wie man sagte, hier im Djulöer Walde spuken sollte. Er schlief aber bald ein und hätte sicher bis in den hellen Morgen geschlafen, wenn er nicht davon erwacht wäre, dass eine kreischende eiserne Pforte gerade unter ihm geöffnet wurde. Der Junge ist sofort wach, reibt sich den Schlaf aus den Augen und sieht sich um. Ganz in seiner Nähe ist eine Mauer, so hoch wie ein Mann, und über der Mauer sieht man Bäume, die fast unter der Last ihrer Früchte brechen. Anfänglich findet er, dass es sehr sonderbar ist. Als er sich schlafen legte, waren da keine Obstbäume. Aber sobald er sich besonnen hatte, weiß er, was das für ein Garten ist. Das Sonderbarste von allem ist aber vielleicht, dass er gar nicht bange wird, sondern im Gegenteil eine unbezwingliche Lust empfindet, in den Garten hineinzugehen. Oben in der Tanne, wo er liegt, ist es dunkel und kalt, aber drinnen im Garten ist es hell, und es deuchte ihm, als könne er Früchte und Rosen in dem starken Sonnenschein glühen sehen. Es würde gut tun, sich von der Sonne bescheinen zu lassen nach all der Kälte und dem Wind und dem Regen, unter dem er hatte leiden müssen. Es scheint auch nichts im Wege zu sein, dass er in den Garten kommen kann. Dicht neben der Tanne, wo der Junge liegt, ist ein Tor in der hohen Mauer, und ein alter Gärtner hat gerade die großen eisernen Türen geöffnet. Nun steht er im Tor und sieht unverwandt in den Wald hinein, als erwartete er jemand. Sofort ist der Junge herunter, er geht, die Mütze in der Hand, auf den Gärtner zu, verbeugt sich und fragt, ob es erlaubt ist, den Garten zu besehen. »Bitte schön«, antwortet der Gärtner, »tritt nur ein.« Dann zieht er die Türen zu und verschließt sie mit einem schweren Schlüssel, den er in seinen Gürtel steckt. Währenddessen steht der Junge da und sieht ihn an. Er hat ein steifes, unbewegliches Gesicht mit einem großen Knebelbart, Spitzbart und Adlernase. Hätte er nicht eine blaue Gärtnerschürze umgehabt und einen schweren Spaten in der Hand gehalten, so würde ihn der Junge für einen alten Soldaten gehalten haben. Der Gärtner geht mit so langen Schritten in den Garten hinein, dass der Junge laufen muss, um mitzukommen. Sie gehen auf einem schmalen Steig, und der Junge tritt versehentlich in das Gras. Sofort erhält er einen Verweis, das Gras nicht niederzutreten, und dann läuft er hinter seinem Führer her. Der Junge hatte eine Empfindung, als halte sich der Gärtner eigentlich zu fein, seinen Garten so einem Wechselbald wie er es zu zeigen, und er wagt nicht, ihn nach etwas zu fragen, sondern läuft nur hinterdrein. Von Zeit zu Zeit wirft ihm der Gärtner ein Wort zu. Gleich hinter der Mauer befindet sich eine Hecke, und als sie da hindurchgehen, sagt er, die nenne er den Kolmort. »Ja, groß genug ist sie, um dem Namen zu entsprechen«, sagte der Junge. Aber der Gärtner machte sich nicht der Geringste daraus zu hören, was er sagte. Dann kommen sie aus dem Buschwerk heraus, und der Junge kann ein großes Stück des Gartens übersehen. Er entdeckt gleich, dass er nicht gerade groß ist, nicht viel mehr als ein paar Tonnen Land. Die hohe Mauer beschützt ihn nach Süden und Westen zu. Nach Osten und Norden aber ist er vom Wasser umgeben, so dass keine Umfriedung dort nötig ist. Der Gärtner steht still, um eine Ranke aufzubinden, und währenddessen hat der Junge Zeit, sich umzusehen. Er hat nicht viele Gärten in seinem Leben gesehen, aber ein Gefühl sagt ihm, dass dieser verschieden von allen anderen ist. Er muss auf irgendeine altmodische Weise angelegt sein, denn eine solche wimmelnde Masse von kleinen Hügeln und kleinen Blumenbeeten und kleinen Hecken und kleinen Rasenflächen und kleinen Lusthäusern sieht man heutzutage nirgends. Auch nicht so ein Gewimmel von kleinen Teichen und gewundenen Kanälen, wie man sie hier auf allen Seiten erblickt. Überall stehen die prächtigsten Bäume und die lieblichsten Blumen, und das Wasser in den kleinen Kanälen ist dunkelgrün und klar, so dass sich alles darin spiegelt. Der Junge findet, dass das Ganze wie ein Paradies ist. Er schlägt die Hände zusammen und ruft aus: »Nie im Leben habe ich so etwas Hübsches gesehen. Was für ein Garten ist dies doch nur!« Das ruft er ganz laut, und der Gärtner wendet sich sofort nach ihm um und sagt mit barscher Stimme: »Dieser Garten heißt Sörmland. Wer bist du denn, dass du das nicht einmal weißt? Er hat immer für einen der besten Gärten im Lande gegolten.« Dem Jungen wird ja ein wenig sonderlich zumute bei der Antwort. Aber er hat so viel damit zu tun, sich gründlich umzusehen, dass er gar keine Zeit hat, darüber nachzudenken, was es bedeuten könnte. So schön ist es mit all den vielen Blumen und den Bächen, die sich dazwischen hindurchschlängeln. Es ist dann noch etwas Ergötzliches, nämlich all die kleinen Lusthäuser und Puppenhäuser, mit denen der Garten angefüllt ist. Sie liegen überall, meistens aber am Ufer der kleinen Teiche und Kanäle. Es sind keine richtigen Häuser. Sie sind so klein, als seien sie für Leute gebaut, die nicht größer sind als er. Aber sie sind alle außerordentlich fein und niedlich. Da sind alle möglichen Arten. Einige sehen aus wie Schlösser mit Türmen und Flügeln, andere wie Kirchen und wieder andere wie Mühlen oder Bauernhäuser. Sie sind so allerliebst, dass der Junge am liebsten stehen geblieben wäre, um sie jedes einzelne genauer anzusehen. Aber er wagt nichts weiter zu tun, als dem Gärtner auf den Fersen zu folgen. Bald aber kommen sie in ein Gutshaus, das größer und schöner ist als irgendeines der anderen, an denen sie vorbeigekommen sind. Es ist dreistöckig, mit einem Portal und vorspringenden Flügeln. Es liegt auf einem Hügel, mitten zwischen Blumenanlagen, und der Weg dahin führt über einen Kanal nach dem anderen auf kleinen, zierlichen Brücken. Der Junge wagt nicht vom Weg abzuweichen, aber als er an diesen allen vorübergehen muss, seufzt er so tief, dass der strenge Mann es hört und stehen bleibt. »Dieses Haus da nenne ich Eriksberg«, sagte er. »Willst du da hinein? So magst du es meinetwegen tun. Hüte dich aber von der Pintorpa-Frau.« Das lässt sich Nils nicht zweimal sagen. Er läuft die Allee hinab, über die kleinen Brücken, durch den Blumengarten hinauf und in das Tor hinein. Das Ganze scheint für einen wie er zugeschnitten zu sein. Die Treppenstufen haben die passende Höhe, er kann jedes Schloss erreichen. Nie hätte er sich aber träumen lassen, dass er so viel Schönes zu sehen bekäme. Die Fußböden sind aus Eichenholz und schimmern gebohnert und blank. Die Decken sind gegipst und voll gemalten Bildern, und an den Wänden hängt ein Gemälde neben den anderen. Die Möbel sind mit Seide überzogen und das Holzwerk daran ist vergoldet. Er sieht Zimmer, dessen Wände ganz mit Büchern bedeckt sind, und er sieht Zimmer, in denen Tische und Schränke mit Kostbarkeiten angefüllt sind. Wie sehr er sich auch beeilt. Er hat noch nicht die Hälfte des Hauses gesehen, als der Gärtner ihn ruft. Und als er wieder hinauskommt, steht der Alte da und kaut vor Ungeduld auf seinem Knebelbart. »Nun, wie ging es?« fragte der Gärtner. »Hast du die Pinthopper-Frau gesehen?« Aber der Junge hat kein lebendes Wesen gesehen, und als er das sagt, verzerrt sich das Gesicht des Gärtners. »Hat die Pinthopper-Frau Ruhe gefunden und ich nicht?« sagte er. Und der Junge hat nie eine Vorstellung davon gehabt, dass so viel Verzweiflung in einer Menschenstimme beben kann. Dann geht der Gärtner wieder mit langen Schritten voran, und der Junge läuft hinterdrein und bemüht sich, so viel wie möglich von all den merkwürdigen Dingen zu sehen. Sie gehen um einen Teich herum, der wenig größer ist als die anderen. Lange weiße Pavillons, die Herrenhäusern gleichen, gucken überall aus dem Buschwerk und den Blumengruppen empor. Der Gärtner bleibt nicht stehen, sondern wirft dem Jungen in der Eile von Zeit zu Zeit ein Wort hin. »Den Teich nenne ich Üngeran. Hier süßt die Danbyholm. Hier ist Hagebyberger. Hier ist Hofsta. Und hier ist Otere.« Bald darauf gelangt der Gärtner mit ein paar mächtigen Schritten an einen neuen kleinen Teich, den er Boven nennt. Aber da hört er den Jungen einen Schrei der Verwunderung ausstoßen, und nun bleibt er stehen. Der Junge steht vor einer kleinen Brücke, die zu einem Schloss führt, das in dem Teich liegt. »Wenn du Lust hast, kannst du gern nach Wibiholm hinüberlaufen und dich dort umsehen«, sagt er. »Nimm dich aber vor der weißen Dame in Acht.« Der Knabe ist auf und davon, ehe der Gärtner noch ausgeredet hat. Da drinnen sind so viele Porträts an den Wänden, dass es ihm scheint wie ein Bilderbuch. Es ist hier so ergötzlich, dass er gern die ganze Nacht geblieben wäre. Aber es wird nicht lange, da hört er den Gärtner rufen. Komm jetzt«, ruft er. »Meinst du, ich hätte nichts weiter zu tun, als hier zu stehen und auf so einen Knirps wie dich zu warten?« Als der Junge über die Brücke gelaufen kommt, ruft er ihm entgegen. »Nun, wie ist es dir ergangen? Hast du etwas von der weißen Dame gesehen?« »Der Junge hat kein lebendes Wesen gesehen«, du sagt er. Da haut der Alte den Spaten so gewaltsam gegen den Stein, dass der Spaten sich bringt, und mit einer Stimme, die tief unten aus fürchterlichster Verzweiflung kommt, sagt er, »hat die weise Dame auf Wibiholm Ruhe gefunden und ich nicht.« Bisher haben sie sich an den südlichen Teil des Gartens gehalten. Nun aber geht der Gärtner nach dem westlichen Teil hinüber. Der ist anders angelegt. Da sind große ebene Rasenflächen, die mit Erdbeerbeeten, Kohlgärten und Fruchtbüschen abwechseln. Hier sind auch viele von den kleinen Lusthäusern, aber die meisten sind rot angestrichen. Sie gleichen Bauernhöfe und sind von Kirschenbäumen umgeben. Hier bleibt der Gärtner nicht stehen, um den Jungen irgendwo hineinzulassen. Er sagt nur flüchtig, »Diese Gegend nenne ich Wingaka.« Gleich darauf steht er vor einem kleinen Gebäude still, das viel einfacher ist als all die anderen und am meisten Ähnlichkeit mit einer Schmiede hat. »Das ist eine große Werkstatt«, sagte er. »Die nenne ich Exiltuna. Wenn du Lust hast, kannst du gerne hineingehen und dich da umsehen.« Der Junge geht hinein und sieht eine unglaubliche Menge Räder, die sich rundherum drehen, Hämmer, die schmieden, und Drehscheiben, die kreischen. Da ist so viel zu sehen, dass er gern die ganze Nacht da drin hätte bleiben können, wenn ihn der Gärtner nicht gerufen hätte. Dann gingen sie dem See entlang, an der nördlichen Seite des Gartens. Das Ufer schlängelt sich hinaus und hinein, Landzunge und Bucht längs des ganzen Gartens, Vor den Landzungen liegen kleine Inseln, die durch schmale Sunde vom Land getrennt sind. Die kleinen Inseln gehören auch mit zum Garten. Sie sind ebenso sorgfältig bepflanzt wie all das andere. Der Junge geht an einem schönen Gehöft nach dem anderen vorbei. Er bleibt aber nicht stehen, bis er an eine prächtige rote Kirche kommt. Die sieht sehr stattlich aus, wie sie da auf einer Landzunge von schwer beladenen Ostbäumen überschattet liegt. Der Gärtner will wie gewöhnlich vorübergehen, aber der Junge fasst Mut und bittet um Erlaubnis, hineingehen zu dürfen. »Na ja, geh hinein«, sagt er, »nimm dich aber vor Bischof Rogge in Acht. Es ist nicht unmöglich, dass er noch heutigen Tages hier in Strängnäs sein Wesen treibt.« So läuft denn der Junge in die Kirche hinein, besieht alte Grabmäler und schöne Altarbilder. Vor allem aber bewundert er einen Reiter in goldener Rüstung, den er in einer Kapelle neben dem Waffenhaus entdeckt. Hier ist auch so viel zu sehen, dass er gern die ganze Nacht geblieben wäre. Aber er muss wieder fort, um den Gärtner nicht warten zu lassen. Als er wieder herauskommt, sieht er den Gärtner stehen und einer Eule zuzusehen, die oben in der Luft hinter einem Rotschwänzchen herjagt. Der Alte pfeift dem Rotschwänzchen, das seinem Ruf folgt und sich auf seine Schulter setzt. Als die Eule in ihrem Jagdeifer ihm nachfliegt, jagt er sie mit dem Spaten fort. »Er ist gewiss nicht so schlimm, wie er aussieht«, denkt der Junge, als er sieht, wie der Gärtner den armen Singvogel beschützt. Sobald er aber den Jungen erblickt, wendet er sich nach ihm um und fragt, ob er den Bischof Rogge gesehen hat. Und als der Junge Nein antwortet, sagt er mit größten Gram: »Hat Bischof Rogge Ruhe gefunden und ich nicht.« Bald darauf kommen sie in das größte der vielen Puppenhäusern. Es ist eine rundgemauerte Burg mit drei festen runden Türmen, die durch lange Flügel verbunden sind. »Wenn du Lust hast, kannst du hineingehen und dich umsehen«, sagt der Herr Gärtner. »Das ist Gripsholm, und hier musst du dich in Acht nehmen, dass du nicht König Erik begegnest.« Der Junge geht durch eine tiefe Torwölbung und kommt auf einen großen, dreieckigen Hof, der von kleinen Häusern umgeben ist. Sie sind nicht gerade ansehnlich, und der Junge macht sich nichts daraus, hineinzugehen. Er springt nur ein paar Mal Bock über zwei lange Kanonen, die da stehen, und läuft dann weiter. Durch eine zweite tiefe Torwölbung gelangt er auf einen Burghof, der von prächtigen Gebäuden umgeben ist, und da hinein geht er. Er kommt in große, altmodische Zimmer mit Querbalken an der Decke. Alle Wände sind mit dunklen Gemälden bedeckt, auf denen ernste Damen und Herren in wunderlichen, steifen Trachten abgebildet sind. In dem Stockwerk darüber sind die Zimmer heller und freundlicher. Jetzt kann er erst merken, dass er in einem königlichen Schloss ist, denn an allen Wänden sieht er nichts als strahlende Porträts von Königen und Königinnen. Im obersten Stockwerk aber ist ein großer Boden, und um den herum liegen viele verschiedene Zimmer. Es sind helle Räume mit hübschen weißen Möbeln, und da ist ein kleines Theater und dicht daneben ein richtiges Gefängnis. Ein Raum mit kahlen steinernen Wänden und vergitterten Fenstern und einem Fußboden, der von den schweren Schritten der Gefangenen abgenutzt ist. Da ist so viel zu sehen, dass der Junge gern viele Tage da geblieben wäre. Aber der Gärtner ruft nach ihm, und er wagt nicht, ungehorsam zu sein. »Hast du König Erik gesehen?«, fragt der Alte, als der Junge wieder herauskommt. Aber der Junge hat nichts gesehen, und das sagt der Gärtner wie vorhin, aber in noch tieferer Verzweiflung. »Hat König Erik Ruhe gefunden und ich nicht?« Dann gehen sie den östlichen Teil des Gartens. Sie kommen an einem Badehaus vorüber, das der Gärtner Sieur de Telje nennt, und an einem alten Schloss, das er Hörningsholm nennt. Es ist übrigens nicht viel zu sehen. Es wimmelt hier von Felsen und Klippen, die immer öder und kahler werden, je weiter sie hinausliegen. Jetzt biegen sie nach Süden ab, und der Junge erkennt die Hecke, die Kolmort heißt, und er kann sehen, dass sie sich dem Ausgang nähern. Er freut sich, dass er das alles gesehen hat, und als er in der Nähe der großen Gitterpforte angelangt ist, will er dem Gärtner gern danken. Aber der Alte hört gar nicht auf das, was er sagt, sondern geht geradewegs auf die Pforte zu. Da wendet er sich nach dem Jungen um, reicht ihm seinen Spaten, halte mir den, während ich die Pforte aufschließe. Aber dem Jungen tut es leid, dass er dem barschen alten Mann so viel Mühe gemacht hat, und er will ihm weitere Ungelegenheit ersparen. »Ihr braucht die schwere Pforte meinetwegen gar nicht auszuschließen«, sagte er, und im selben Augenblick schlüpft er zwischen den eisernen Stangen hindurch. Das ist die leichteste Sache von der Welt für ihn. Er tut es in der allerbesten Absicht, und er ist verwundert, als der Gärtner hinter seinem Rücken einen Zornesruf ausstoßen hört und sieht, wie er mit den Füßen stampft und an dem eisernen Gitter rüttelt. »Was ist das? Was ist?« fragt der Junge. »Ich wollte euch ja nur die Mühe ersparen. Warum seid ihr so böse?« »Soll ich nicht böse sein«, erwiderte der Alte, »es bedürfte nichts weiter, als dass du den Spaten nahmst. Dann hättest du hier umgehen und den Garten pflegen müssen, und ich wäre abgelöst gewesen. Jetzt weiß ich nicht, wie lange ich noch hier umgehen muss.« Und dabei rüttelt er an den Gitter und sieht entsetzlich zornig aus. Aber der Knabe kann nichts anders. Er muss ihn bemitleiden, und er versucht, ihn zu trösten. »Ihr müsst nicht so betrübt darüber sein, Herr Karl von Södermansland«, sagte er, »denn niemand würde euren Garten so gut pflegen, wie ihr es tut.« Als der Junge das sagt, wird der alte Gärtner ganz still und stumm, und es ist dem Jungen, als gehe ein Leuchten über seine harten Züge. Aber er kann es nicht deutlich sehen, denn im selben Augenblick verblasst die ganze Gestalt und schwindet wie ein Nebel. Und nicht er allein, sondern der ganze Garten verblasst und verschwindet mit Blumen und Früchten und Sonnenschein. Und da, wo er eben noch gelegen, ist nichts weiter zu sehen als der wilde Wald.